Die wenigsten Unternehmen machen sich zum Beispiel darüber Gedanken, wie sollte unsere Marke schmecken? Oftmals endet es da, wenn die Frage nach einem Sound kommt, also einem Company Sound. Wenn du die Frage jetzt nochmal nach dem Geschmack stellst, außerhalb der Lebensmittelunternehmen selbst, also Bierhersteller oder sonstige Lebensmittelhersteller, kann dir ja niemand sagen, wie würde denn unser Unternehmen schmecken?
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute geht es um kleine Leckereien, die fast jeder kennt, aber kaum jemand bewusst wahrnimmt. Sozusagen unsichtbare Lebensmittel aus einer Industrie, die niemand sieht. Es geht um Gummibärchen, Kekse, Schokoschnittchen. Die werden in ganz kleine Packungen verpackt und am Ende verschenkt. Ja, richtig gehört. Es geht nämlich heute um die kleinen Süßigkeiten, die wir auf Messen, auf Straßenfesten oder bei Veranstaltungen in die Hand gedrückt bekommen. Heute wollen wir mal drüber nachdenken, wo kommen die denn eigentlich her? Warum gibt's diese süßen Werbegeschenke? Ist es denn nicht einfach nur Lebensmittelverschwendung? Wie nachhaltig, wie gesund oder ungesund ist denn dieser Süßkrams eigentlich? Und ist in dieser Branche überhaupt eine Innovation oder ein Trend möglich, absehbar? Mein heutiger Gast Peter Kasper ist Geschäftsführer von Calfani Süße Werbung und er wird uns sicher einen spannenden Einblick dazu geben. Also macht euch bereit. Wir tauchen ein in die Welt der süßen kleinen Geschenke. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir ja, dass diese kleinen Leckereien mehr zu bieten haben, als wir bisher dachten. Lieber Peter, servus. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bei uns bist. Gleich mal zu Beginn eine theoretische Frage. Stell dir vor, du müsstest dich einen ganzen Monat lang ausschließlich von Werbeartikeln ernähren. Welches Produkt würde dich denn bei dieser Challenge retten, damit du nicht den Verstand verlierst?
Hallo Stefan, das ist natürlich eine spannende Frage. Im Bereich der Werbeartikel bzw. der süßen Werbung haben wir natürlich eine große Vielfalt. Und sich allein von einem Produkt zu ernähren, es wäre sehr riskant und sehr einseitig. Aber ich würde mich besonders natürlich auf unsere Fruchtgummis freuen, weil die haben haben wir eine sehr große Auswahl an verschiedenen Aromen, Geschmacksrichtungen, Formen und Farben. Und das würde mir zumindest Spaß machen. Aber ob ich mich davon einen Monat lang ernähren sollte, da wäre ich ein bisschen skeptisch.
Naja, ich gehe mal zumindest davon aus, der Zahnarzt freut sich dann mit, ne?
Mein Zahnarzt besteht auch drauf, dass ich jedes Mal Tütchen Fruchtgummi bringe, damit er immer wieder neue Kunden gewinnt.
Gewinnt oder anzüchtet, ne, wie man es nennt.
Genau.
Aber sag mal, welche Rolle spielen denn essbare Werbeartikel im Vergleich zu klassischen haptischen Werbemitteln, wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Tassen?
Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, um überhaupt deiner Hörerschaft auch ein bisschen das Thema Werbeartikel nahezubringen. Erstmal im Allgemeinen. Du bist jetzt direkt natürlich schon in den Vergleich mit dem Kugelschreiber gegangen, den jeder kennt, den Werbekugelschreiber, ist auch übrigens weltweit der beliebteste Werbeartikel, ist sehr, sehr erfolgreich und das schon seit vielen, vielen Jahren. Wir reden aber hier intern tatsächlich von Delicious Communication. Also für uns sind Werbeartikel Kommunikationswerkzeuge und unsere haben den Vorteil, das liegt schon im Namen Delicious, also unsere sind sehr lecker und haben dadurch den großen Vorteil gegenüber anderen Werbemöglichkeiten und das bezieht sich nun nicht mal nur auf haptische Kommunikation, sondern auch anderen Werbemöglichkeiten, dass wir mehr Sinne ansprechen und zwar mit unseren Produkten sind wir die einzigen, die auch den Geruchs- und den Geschmackssinn mit ansprechen, neben natürlich noch den anderen Sinn. Also das Thema, das wir betreiben, ist das einzige, das alle Sinne anspricht. Und wenn ich jetzt vielleicht für den Anfang ziemlich harter Einstieg, ziemlich detailliert, geht schon in die Psychologie. Man kann aber sagen, es gibt Studien, die sagen, dass jeder Sinn, der angesprochen wird, verstärkt eine Botschaft um mindestens den Faktor 10. Und wenn du jetzt einfach mal den Werbekugelschreiber nimmst, den du jetzt gerade besprochen hast, du hast dann ein haptisches Produkt, das auch noch eine optische Botschaft trägt, den Aufdruck. Du hast quasi zwei Sinne, die du ansprichst. Und wenn du jetzt eine süße Werbung dazu im Vergleich hast, da hast du die Haptik, du fasst es an, du siehst die Botschaft auf dem Produkt, auf der Verpackung und du kannst es hören, du kannst es fühlen, du kannst es schmecken, du kannst es riechen. Und da jedes Mal den Faktor 10 dazu und ich glaube, dann ist es selbstredend, woher die Sinnhaftigkeit süßer Werbung kommt und wie stark sie wirkt.
Aber gleicht sich das nicht dann auch irgendwo aus, weil der Kugelschreiber, den benutze ich ja vielleicht 10-mal länger. Also der liegt ja dann vielleicht bei mir ein Jahr am Tisch, während ich die Gummibärchen ja noch einen Monat im besten Fall gegessen habe.
Also im Idealfall isst du die Fruchtgummis, die in der Werbung verteilt werden, sofort. Die hebst du gar nicht auf. Deren Zweck ist, das sind sogenannte Streuwerbeartikel, werden sehr gerne eingesetzt, zum Beispiel bei Events, weil du mit jemandem ins Gespräch kommen möchtest oder bist mit jemandem im Gespräch und dann nutzt du natürlich ein essbares Produkt, weil Essen verbindet. Das ist ja ein kulturelles Thema, glaube ich, da kennst du dich auch sehr gut aus. Essen verbindet. Und wenn ich im Gespräch bin und habe eine angenehme Umgebung, habe was Nettes zu trinken, habe einen netten Gegenüber und dann noch was Leckeres zum Naschen oder zum Essen, ist es wiederum eine verstärkende Wirkung. Von daher ist es nicht vergleichbar mit einem Kugelschreiber, mit einer Tasse, die dauerhaft verbleibt. Die haben einen anderen Zweck. Da geht es mehr darum, dauerhaft diese Botschaft, die Werbebotschaft auf den Schreibtisch meines Kunden oder auf den Küchentisch meines Kunden zu bringen. Bei der süßen Werbung geht es tatsächlich darum, in diesem Moment eine positive Atmosphäre zu schaffen und diese positive Atmosphäre zu nutzen, um die Sympathie, meine Sympathie, die Sympathie meiner Produkte, meiner Marke, meiner Company, meiner Dienstleistung, whatever, zu transportieren und zu verstärken. Süße Werbung ist nicht immer die beste Wahl, aber dort, wo sie eingesetzt werden kann und eingesetzt wird, ist sie extrem wirksam.
Habt ihr da ein Feedback von Kunden, die solche Artikel verteilen? Wie ist das? Also, wie ist da dieses Feedback?
Wir haben natürlich das Feedback unserer Kunden. Unsere Kunden sind Wiederverkäufer. Es gibt immer das klassische Beispiel. Es gibt ein Industrieunternehmen, das auf einer Messe ausstellt. Die würden in der Regel nicht bei uns bestellen, sondern bei unseren Kunden, den Werbeartikelhändlern, also dieser Branche. Und wir sehen natürlich, dass immer dort, wo Kundenkontakte stattfinden, wird als allererstes über süße Werbung nachgedacht, weil einfach dieser Effekt gelernt ist. Es ist genauso, man kann es vergleichen, oftmals erwartet man ja auch zum Kaffee einen Keks. Und so ist es das, wenn ich auf einer Messe bin oder ich habe Kundenbesuch oder ich gehe zum Kunden, ich bringe etwas mit. Und das Unverbindlichste, ohne dass ich jemanden auch in irgendeiner Form, ich sag mal, in eine Verbindlichkeit bringe, indem ich ein hochwertiges Mitbringsel habe, ist immer etwas, was Leckeres. Man kennt es ja auch im Privaten, man geht zu Besuch zur Tante, zum Kaffee trinken, was bringt man mit? Mhm. Nicht einen bedruckten Kugelschreiber oder einen teuren Kugelschreiber, den ich gekauft habe, sondern einen Kuchen zum Beispiel. Oder vielleicht auch Blumen, die einen ähnlichen Effekt haben. Also ich erschaffe damit ein positives Umfeld. Und das steht im Vordergrund.
Sehr spannend. Also ich finde eigentlich so diesen Aspekt, ja, dass das ja Produkte sind, die uns tagtäglich begegnen, ja, die jeder von uns hat. Ich meine, das ist ja auch dasselbe, was im Hotel am Kopfkissen liegt, ja, oder was am Straßenfest verteilt wird. Das hat jeder in der Hand, aber da denkt eigentlich niemand drüber nach. Genau. Und deswegen finde ich dieses Thema heute so spannend. Und da würde mich halt auch interessieren, wie hat sich denn das Thema essbare Werbeartikel in den letzten Jahren entwickelt? Gab es da Veränderungen, die du beobachten konntest?
Auf jeden Fall. Also du hast was ganz Spannendes erstmal angesprochen, das würde ich gerne nochmal aufnehmen. Und zwar unsere Produkte oder auch unsere gesamte Branche, Werbeartikel mal ganz allgemein gesehen, ist einfach da. Sie wird gar nicht gelehrt. Also auch bei den Studiengängen findet es nicht statt. Viele Studenten von heute, die sich für das Thema Marketing interessieren, lernen sehr viel über Online-Marketing, Out-of-Home, sonstige Werbemöglichkeiten. Aber haptische Kommunikation findet in der Lehre fast nicht statt. Umso interessanter ist es, wenn man jetzt auf irgendwelche Marketing-Events geht, wo quasi nur über Marketing gesprochen wird und dort sind auch Aussteller, die dort ihre Produkte, Dienstleistungen präsentieren, haben über 80% süße Werbung am Stand. Also ja, unterbewusst weiß jeder, dass es wichtig ist, unterbewusst hat es jeder, aber du hast es zu Recht gesagt, es ist kein bewusstes Thema. Das ist Chance und Risiko zugleich für uns und unsere Branche, definitiv. Aber letztendlich ist es für uns schwierig, auch diesen Lehrauftrag mit zu übersetzen. Aber auch an diesem Thema sind wir dran.
Jeder Student, jede Studentin lernt ja, Werbung soll ein Gefühl vermitteln. Ich denke jetzt die Bierwerbung, ne, wo wir sagen, oft das ist frei oder da bin ich mit meinen Kameraden und Kameradinnen unterwegs. Oder bei Autos ist es ja oft das Gefühl der Sicherheit. Wie ist es denn jetzt, du hast ja gesagt, alle Sinne spielen da jetzt eine Rolle. Gibt es bestimmte Geschmacksrichtungen, gibt es bestimmte Aromen, die besonders gut funktionieren, um bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle zu wecken?
Absolut. Man muss erst nochmal verstehen, wir schaffen die Individualisierung der Werbebotschaften auf mehreren Ebenen. Wir haben einmal das Produkt an und für sich. Bleiben wir mal beim Fruchtgummi, weil wir die auch selbst herstellen oder Schokolade. Ich habe das Produkt selbst und da kommt das Thema Geschmacksrichtung, Farbe ins Spiel und Form. Dann haben wir aber auch die Verpackung. Wir produzieren die Verpackung auch selbst. Wir haben zwei Druckereien im Haus, Flexodruck und Digitaldruck. Das heißt, wir können einmal die Werbebotschaft visuell transportieren über die Verpackung. Über die Verpackungsart. Ich kann eine matte Verpackung nehmen, ich kann eine glänzende Verpackung nehmen. Mhm. Ich habe verschiedene Verpackungstypen. Und beim Produkt kommt noch eins hinzu. Da wir Hersteller sind, sind wir auch als einziges Unternehmen in der Lage, individuelle Formen anzubieten. Um auch hier mal ein Beispiel aufzunehmen, ein Markenunternehmen mit einem starken Logo, mit einem starken Branding, würde natürlich viel erfolgreicher am Markt sein, wenn sie dieses Logo in Form eines Fruchtgummis anbieten. Und wenn das dann noch die passende Farbe hat, die zur Botschaft passt, spielt natürlich die Farbpsychologie eine große Rolle, dann lässt sich das wunderbar kombinieren. Und da sind wir die Einzigen, die das in dieser Detailtiefe und Individualität anbieten können. Aber zur Frage der Aromen und der Geschmacksrichtung, selbstverständlich kann man dort mit spielen, dass man je nach Ansatz verschiedene Aromen und Geschmacksrichtungen einsetzt. Ich behaupte aber, die wenigsten Unternehmen machen sich zum Beispiel darüber Gedanken, wie sollte unsere Dienstleistung, unsere Marke schmecken. Es geht ja schon oftmals, endet es da, wenn die Frage nach einem Sound kommt. Also nur sehr, sehr wenige Unternehmen haben ja einen eigenen Company Sound, also wirklich eine Melodie oder wie man das von der Telekom kennt, diese Abfolge der Töne. Wenn du die Frage jetzt nochmal nach dem Geschmack stellst, außerhalb der Lebensmittelunternehmen selbst, also Bierhersteller oder sonstige Lebensmittelhersteller, kann dir ja niemand sagen, wie würde denn unser Unternehmen schmecken. Von daher kommt diese Anforderung nur sehr, sehr selten an uns, aber wir wären in der Lage, von bitter über süß, salzig, sauer, scharf, extrem scharf, super scharf, alles im Bereich Fruchtgummi anbieten zu können.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Holzfällerhemden verkaufen möchte, ja, also eine besonders kraftvolle, männlich gelesene Marke habe, kann ich dann Smoky Barbecue Gummibärchen verteilen? Ginge das?
Ja, wir können die in ab einer gewissen Mindestmenge können wir genau solche Aromen produzieren. Machen wir auch. Aber dieser Bedarf kommt häufiger aus einem anderen Business von uns. Wir haben ja neben dem Werbebusiness auch ein Private Label Business, wo wir für andere Marken Fruchtgummi entwickeln, also Rezepturen entwickeln und herstellen. Und da haben wir tatsächlich diese Form der Anforderung sehr häufig, dass man sagt, okay, wir möchten etwas transportieren, auch über den Geschmack. Und das ist aber auch in der Werbung durchaus möglich, gar kein Problem.
Jetzt habt ihr in eurem Sortiment auch, sag ich mal, zum Beispiel Mini-Bagels, Tortilla-Röllchen im Angebot. Mhm. Wie reagieren denn Kunden, wenn der Geschmack dieser Produkte nicht den Erwartungen entspricht? Da geht der Schuss ja nach hinten los, oder?
Da geht der Schuss definitiv nach hinten los. Man muss natürlich sagen, wir bieten ja neben unseren eigenen Produkten, hast du ja eben wunderbar gesagt, bieten wir auch noch Produkte anderer Hersteller an, Markenhersteller, die jeder kennt. Also da ist der Geschmack gelernt, ob es ein Ferrero-Produkt ist oder von Rittersport oder Milka oder Lindt. Also das sind ja gelernte Produkte. Ich glaube, da ist die Erwartungshaltung an uns, dass das das Originalprodukt ist und das können wir erfüllen. In vielen Bereichen sind wir auch Exklusivpartner, wie zum Beispiel bei Mars für die M&Ms, weil wir als Lebensmittelhersteller deren Produkte auch verarbeiten dürfen. Aber dann gibt es natürlich auch Produkte, du hast gerade etwas angesprochen, Tortilla-Röllchen. Da kann es sein, dass der Kunde eine gewisse Erwartungshaltung an ein Produkt, an einen Geschmack hat, den wir dann nicht treffen. Aber, da muss man relativieren, wir sind hier immer noch in der Werbung und das bedeutet, gerade bei solchen Produkten, die eher salzig sind, wie Brezel oder Tortilla-Röllchen und dergleichen, geht es darum, den Massengeschmack zu treffen und nicht unbedingt den Geschmack des Einzelnen. Wir sind hier in der Kommunikation, müssen wir immer davon ausgehen, dass das Produkt, wenn es verteilt wird, bei einem Straßenfest, du hast das für ihn selbst genannt, wissen wir ja gar nicht, wer bekommt es in die Hand. Das kann die Nachbarin sein, das kann aber auch das Kind der Nachbarin sein. Das kann der Kunde sein, der bei mir eine Versicherung abgeschlossen hat. Das kann der potenzielle Kunde sein, der bei mir eine Versicherung abschließen möchte. Der kann jung, der kann alt sein, der kann aus einem anderen Kulturkreis kommen. Also wir müssen dort schauen, dass wir wir möglichst ein massenfähiges Produkt anbieten, weil wir eben nicht genau wissen, wer der Konsument ist. Wir wissen nur, wer unser Kunde ist und welche Kommunikationsziele er hat. Und wir beraten dann immer dahingehend, dass wir sagen, versuch doch ein Produkt zu finden, das deiner Kundengruppe entspricht. Einfaches Beispiel, wenn wir eine Anfrage bekommen für eine Autowerkstatt oder andersrum für einen handwerksbasierten Betrieb oder ein Unternehmen, das an Handwerksbetriebe liefert, sagen wir, okay, dann gehen wir wirklich mit einem klassischen Fruchtgummi rein, mit Gelatine, das ist gelernt, das kennt man. Habe ich aber eher eine sehr, sehr junge Zielgruppe, sehr weiblich, würde ich ein veganes Produkt anbieten. Das war auch so ein bisschen die Frage von vorhin, wo gehen die Trends hin? War ich ein bisschen ausweichend, wollte ich jetzt gerne noch wieder drauf zurückkommen. Die Trends, die wir sehen, sind ganz klar in Richtung vegan. Und da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Und wir müssen immer betrachten, wer wird später quasi die Kommunikation oder für wen ist die Kommunikation gedacht? Also wen möchte unser Kunde erreichen, mit welcher Botschaft? Und wenn wir wissen, es ist eher eine junge Zielgruppe und vielleicht noch eine weibliche Zielgruppe, dann würden wir immer vegane Produkte empfehlen. Das wird sich natürlich im Laufe der Zeit auch wieder ändern, das wissen wir auch. Dann werden auch irgendwann mal die männlichen Empfänger der Produkte, die veganen Produkte eher lieben und bevorzugen. Aber aktuell kann man das tatsächlich immer noch so ein bisschen unterscheiden.
Gab es irgendeinen Geschmack oder ein Produkt, das für dich persönlich ein überraschender Erfolg war?
Gut, schön, dass du fragst. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass unsere Kunden nicht verstanden haben über Jahrzehnte, dass wir Hersteller sind. Die haben oftmals geglaubt, wir kaufen die Fruchtgummi zu und verpacken die nur. Und da war es eine meiner ersten Aufgaben, hier im Unternehmen dafür zu sorgen, dass diese Herstellerkompetenz auch transportiert wird. Was haben wir getan? Wir waren natürlich vielschichtig unterwegs. Als allererstes haben wir eine Fruchtgummi-Marke gegründet, die Bären Company. Das ist tatsächlich ein Konsumentenprodukt, wird aber bei uns im Anführungsstrichen nur online und bei uns im Shop hier in Herbolzheim verkauft. Also kein Produkt, das ich im Regal finde. Aber es hilft natürlich, die Kompetenz aufzubauen. Und eine weitere Aktion war zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Fruchtgummi auf den Markt bringen, das es in dieser Form garantiert nicht gibt, in Form und Farbe und Geschmack. Und da haben wir Anfang 23 auf den Markt gebracht, Lavender Lime. Das war auch glücklicherweise eine der Modefarben. Lavender war also sehr, sehr aktiv in der Mode. Daran haben wir uns auch orientiert. Da haben wir das bisschen geklaut, wenn ich ehrlich bin. War eine Trendfarbe. Und wir haben dann gesagt, wir machen ein lilanes Fruchtgummi mit einer Lavendelnote. Sehr polarisierend. Du kannst davon ausgehen, 50% der Personen, die es probiert haben, finden es sensationell gut und 50% können es überhaupt nicht abhaben. Aber genau diesen Effekt wollten wir haben. Wir wollten Aufmerksamkeit, wir wollten Herstellerkompetenz transportieren, wir wollten zeigen, wir können etwas. Lieber Kunde, wenn du den Bedarf hast, wir sind da. Und wir haben gedacht, wir machen einfach nur eine Showproduktion, zeigen das auf unserer Leitmesse im Januar, machen die kleinstmögliche Charge und wir müssen dann wahrscheinlich die Hälfte wegschmeißen. Mittlerweile ist es ein Standardprodukt geworden und es ist fester Bestandteil unseres Sortiments. Also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet.
Krass, super, gratuliere.
Ja, danke.
Jetzt haben wir ja viel über Geschmack und Genuss gesprochen. Das ist ja oft im Widerspruch zum Gesundheitsbewusstsein. Wie wichtig ist denn dieses Thema Zuckergehalt für den Geschmack der Werbeartikel oder insgesamt für die Werbeartikel?
Man könnte das jetzt politisch korrekt beantworten und ich beantworte es mal so, wie es meine Meinung ist und dazu stehe ich auch. Wir reden immer noch hier über Süßigkeiten, die ich in kleinen Mengen erstens verteile und in kleinen Mengen auch zu mir nehme. Also die Durchschnittseinheit, die wir verkaufen, sind 10 Gramm Fruchtgummi. Das ist in einer Tüte drin normalerweise. Es gibt auch größere Einheiten, aber das ist so die gängigste Größe. Und 10 Gramm Fruchtgummi, die dürfen auch süß sein, da darf auch Zucker drin sein. Ich sollte mich niemals, und da komme ich zurück zu deiner Ausgangsfrage an mich, womit würde ich mich einen Monat lang ernähren, würde ich niemandem empfehlen, sich ausschließlich von Fruchtgummi oder Süßigkeiten zu ernähren, das ist ungesund. Das gilt schon immer. Und ich denke, der gesunde Menschenverstand sollte uns zeigen, dass ich natürlich immer etwas genießen darf, in Maßen, ausgeglichen, dann ist alles gut. Was wir aber tatsächlich entwickeln, aber nicht für die Werbung oder andersrum noch nicht für die Werbung, sind stark zuckerreduzierte Fruchtgummi und zuckerfreie Fruchtgummi. Haben wir beides im Sortiment, wiederum im Bereich Private Label. Sehr erfolgreich. Wir haben jetzt gerade mit einem Kunden zusammen ein Fruchtgummi auf den Markt gebracht in den USA, um 70% reduziert der Zuckeranteil immer noch sensationell gut und wir sind fest davon überzeugt, dass das ein Verkaufsschlager wird. Genauso können wir auch schon komplett zuckerfreie Produkte anbieten. Die haben natürlich gewisse Einschränkungen. Wenn wir Zucker- oder Süßungsersatzstoffe verwenden, da gibt es leider noch nicht so viele, die in Europa zugelassen sind. Und die, die zugelassen sind, wirken leider immer noch etwas abführend. Deswegen darf man da sowieso nur kleine Mengen zu sich nehmen. Aber auch dort forschen und entwickeln wir weiter und sind, kann man, glaube ich, mit ganz Stolz und Selbstbewusst sagen, sehr, sehr weit und haben dort sehr, sehr tolle Projekte schon umgesetzt. Und mit unseren Kunden zusammen arbeiten wir da an neuen weiteren Ideen.
Sehr spannend. Ich meine, es gibt ja eine Vielzahl von Produkten mit einem sehr hohen Zuckergehalt. Jetzt hast du gesagt, unseres, das ist ja eigentlich relativ wenig. Schokolade, Bonbon, Limonade, aber auch Fertiggerichte, alles enthält Zucker. Der Gesetzgeber hat ja vor, die Werbung für diese Produkte zu regeln, zu limitieren. Bei dir ist das ja ein bisschen anders gelagert. Das ist ja nicht Werbung für zuckerhaltige Produkte, sondern es ist ja an sich Werbung mit zuckerhaltigen Produkten.
Exakt, genau.
Glaubst du, wird das auch irgendwann mal reglementiert oder beschränkt werden? Oder ist das ein Risiko?
Es ist definitiv ein Risiko. Betrifft dann aber, würde ich sagen, das gesamte Süßwarenregal und nicht nur uns. Weil im Endeffekt, du hast es ja wunderbar beschrieben, wir sind ja nicht diejenigen, die für unsere Produkte werben, sondern mit unseren Produkten. Das heißt also, würde es politisch zu einer Situation kommen, dass Produkte oder Süßigkeiten verboten werden, die einen gewissen Zuckeranteil haben, betrifft das ja nicht nur uns, sondern die gesamte Branche. Und wir sind ja auch Mitglied im Bundesverband der Süßwarenindustrie. Dort werden diese Themen selbstverständlich permanent diskutiert. Und wir sind ja sehr, sehr nah an den Themen. Wir sehen natürlich alle in der gesamten Branche, also auch die großen Player sehen da tatsächlich ein gewisses Risiko. Aber solange es ja keine Alternativen gibt, müsste man theoretisch dem Konsumenten Naschen verbieten. Und ich glaube, so mutig oder so wahnsinnig wird kein Politiker sein, das so in dieser letzten Konsequenz umzusetzen.
Wie individuell könnt ihr denn diese Produkte anpassen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein Unternehmen oder ich möchte für meine Party Werbe oder kleine Geschenke verteilen, die sollen zuckerfrei, rein pflanzlich sein, sehr proteinreich sein. Seid ihr da so fit? Kann ich das dann von euch bekommen?
Das gibt's heute
oder
schon.
Oder gibt's da Limits?
Genauso. Nein, also es gibt diese Möglichkeit gibt es heute schon. Es wird dann natürlich schwierig, wenn du sagst, du möchtest dann noch dein individuelles Aroma haben. Dann müssen wir natürlich für dich produzieren und dann musst du halt eine gewisse Menge abnehmen. Aber ansonsten ist das schon ein Standard, den wir anbieten können. Also genau das, was du beschrieben hast, ein Unternehmen, das werben möchte mit einem Bioprodukt, zuckerreduziert oder zuckerfrei, in einer gewissen Geschmacksrichtung, die wir im Sortiment standardmäßig anbieten, in einer auch nachhaltigen Verpackung. Das geht heute schon. Wenn ich aber ehrlich bin, die Nachfrage nach genau dieser Kombination ist sehr gering. Wirklich sehr gering. Also wir bewegen uns immer noch in diesem Standardsegment Süßigkeiten und es wird tatsächlich von den Werbetreibenden nicht so viel Wert auf diese Kombination gelegt. Auch Bio spielt für uns tatsächlich keine große Rolle. Es war eine Zeit lang ein Hype-Thema, hat sich wieder komplett relativiert. Auch wenn wir es im Sortiment haben, wird es aber kaum nachgefragt.
Aber wie weit, jetzt sage ich mal rein theoretisch, kann denn generell so eine Personalisierung gehen? Also könnte ich auch sagen, dass jeder meiner Kundinnen und jeder Kunde ein individuelles Gummibärchen oder ein individuelles Geschenk bekommt?
Stefan, da sprichst du ein spannendes Thema an. Also ich kann jetzt nur sagen, wir haben die Vision, in der Lage zu sein, in einigen Jahren die Individualität unserer Produkte tatsächlich auf einen Konsumenten runterzubrechen. Und das geht sogar noch ein Stück weiter. Im Bereich Private Label entwickeln wir ja auch Produkte mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und wir denken also in jegliche Richtung in Kleinstmengen. Das unterscheidet uns auch oftmals von anderen Herstellern. Wir denken nicht in Containern und Produktionsmengen, die über einen Monat lang auf einer Maschine laufen, sondern wir denken in Kleinstchargen und in kleinstmöglichen Mengen. Das macht natürlich vieles komplizierter, aber das ist genau unsere Branche. Das ist genau unsere Nische, in der wir uns bewegen. Heute, wir könnten das, es würde sich aber natürlich nicht rechnen. Also das wäre noch viel zu teuer. Aber was wir natürlich machen ist, wir haben viele Kunden, die sagen, ich hätte gerne eine eigene individuelle Form, eine eigene Farbe, ein eigenes Aroma für mein Produkt und eine eigene Verpackung. Und das geht schon in relativ kleinen Mengen. Also da fangen wir schon bei wirklich kleinen Mengen an, wo es für ein mittelständisches Unternehmen überhaupt kein Problem ist, das auch zu beauftragen.
Was ist denn eine kleine Menge?
Ja, eine kleine Menge ist so. Oh, also nagel mich jetzt bitte nicht anschließend fest und wenn deine Hörerschaft jetzt alle kommen, sagen, ja, aber du hast das doch gesagt. Aber ich sag mal, ne, wir können ab 300 Kilogramm, können wir schon sehr individuell arbeiten.
Das heißt, 10 Gramm sind da drin, dann wären das 30.000 oder 3.000 Stück.
Ja, 30.000 Tüten.
Taschenrechner. Genau. 30.000
Tüten. Ja, das ist, sag mal, für den Autohändler von nebenan vielleicht eine Nummer zu groß. Aber wie gesagt, wenn ich ein Unternehmen bin in ja, mittlerer Größe und habe einen Außendienst oder besuche Messen, kommt es nicht selten vor, dass wir solche Anfragen bekommen.
Welche Rolle spielt denn die Verpackung bei dem Ganzen?
Also die Verpackung ist einmal extrem wichtig hinsichtlich der Werbebotschaft, aber auch der Nachhaltigkeit. Und das sind Themen, die uns ganz stark beschäftigen, weil wir können, wie ich es anfangs gesagt habe, wir können die Verpackung selbst hier produzieren im Sinne von bedrucken, aber die Folien kaufen wir selbstverständlich zu. Wir legen höchsten Wert auf die bestmögliche Recyclingfähigkeit unserer Folien. Fruchtgummi haben eine besondere Eigenschaft. Es ist ein fettendes Produkt. Also wir brauchen eine Barriereeigenschaft der Verpackung, sonst würde es durchfetten. Also sprich, ein reines Papierprodukt würde nicht gehen als Verpackung. Wir sind hier noch im Bereich der Folie unterwegs. Wir arbeiten aber sehr gerne mit Monofolien, dass wir quasi nur ein Material haben, das auch wunderbar in den Recyclingprozess verbracht werden kann. Wir setzen auch kompostierbare Folien ein. Grundsätzlich in der Theorie eine gute Idee. Der Nachteil ist so ein bisschen, es gibt halt leider in Deutschland nicht eine Kommune, die ein entsprechendes Recycling-System für kompostierbare Folien anbietet. Und die wenigsten Verbraucher, kann ich mir vorstellen, die diese Folie zu Hause auf den Komposthaufen werfen wollen. Ich glaube, das ist unrealistisch. Und deswegen gibt es ja auch schon Bewegungen innerhalb der EU, die gegenläufig sind. Zum Beispiel in Frankreich darf man das überhaupt nicht mehr bewerben, weil auch in Frankreich genau das gleiche Problem vorliegt. Es gibt keine Systeme, um kompostierbare Folien in den Kreislauf reinzubekommen, in eine Kreislaufwirtschaft. Es gibt weder Tonnen, wo ich sammeln kann, noch Verwertungsmöglichkeiten. Aber wir bieten es an. Es ist tatsächlich aus meiner Sicht eher ein Thema für das unter der Überschrift Greenwashing, weil es theoretisch super ist. Im Labor funktioniert es wunderbar, aber in der Praxis leider nicht umzusetzen. Woran wir sehr stark arbeiten, sind Papierverpackungen. Wir haben noch andere Produkte, zum Beispiel Schokolade. Wir waren die Ersten, wirklich die Ersten in Deutschland, die Schokolade nur in Papier verpackt haben, also ohne eine weitere Schutzfolie. Wir haben den großen Vorteil, dass unsere Produkte müssen ja nicht 24 Monate im Handel liegen, im Regal, sondern unsere Produkte werden ja auftragsbezogen produziert, dem Kunden zur Verfügung gestellt und der Kunde verteilt sie, zum Beispiel Adventskalender. Und da waren wir die Ersten, die Schokolade nur in Papier verpackt haben, also 100%iges Papier. Dann das Gleiche gilt für Adventskalender. Wir haben einen sogenannten Reinpapier-Adventskalender. Da besteht das Tiefziehteil nicht mehr aus Kunststoff, wie man das kennt, sondern das ist eine Faser, die besteht aus Naturprodukten. Und ansonsten ist in diesem Tiefziehteil unsere Schokolade. Und das Ganze wird umgeben von Papier, dem Adventskalender. Also wir haben dann quasi nur drei ja, echte nachhaltige Produkte, die zusammen dann den Adventskalender ergeben. Und das sind alles Themen, die machen uns sehr, sehr stolz. Da sind wir auch oftmals Vorreiter, die Ersten, die sowas auf den Markt bringen. Aber wir müssen dann leider immer wieder feststellen, wenn du da zwar der Erste bist, wird das selten gedankt, weil der Kunde oder die Industrie noch nicht hinterherzieht. Also es ist oftmals besser, wenn diese Produkte schon mal im Handel gelebt wurden, im Handel schon mal gesehen wurden, dann entsteht auch bei uns die Nachfrage. Wir sind halt nicht die Trendsetter für den Konsumbereich, sondern die Trends kommen halt aus dem Konsumbereich und wir müssen dann theoretisch liefern, obwohl wir es schon längst haben.
Aber trotzdem, mein Eindruck ist, über diese gesamte Werbeindustrie gesehen, braucht man für diese Art von Werbung ja schon sehr viel Plastik, sehr viel Folie. Also wenn ich jetzt ein Kunde bin oder eine Kundin bin, die besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Werbeform, oder wie siehst du das?
Also es kommt immer darauf an, wie man Nachhaltigkeit definiert. Also wenn man das so beschreibt, wie du es beschrieben hast und sagt, okay, ich reduziere das jetzt auf die Folie und sage, die Folie kommt dann in den Kreislauf, in die gelbe Tonne und das ist schlecht. Wenn das mein Ansatz wäre, muss ich sagen, ja, richtig, da gibt es gar nichts, was wir dagegen sagen können. Auf der anderen Seite, was gibt es denn sonst für Werbemöglichkeiten? Lass mal die haptische Kommunikation weg, also alles, was irgendwie bedruckt und verteilt wird, also vom Kugelschreiber, lass mal das alles mal beiseite. Wenn ich dann als Unternehmen werben möchte, gibt es ja Online-Marketing Online, ne? Bedeutet, wie viel Energie muss denn aufgebracht werden, um einen Post abzusetzen? Das ist deutlich mehr, als ich brauche, um eine Folie zu recyceln. Ich habe extreme Streuverluste. Ich weiß ja gar nicht, wer meine Online-Werbung wirklich sieht. Bei unserer Werbung, die übergebe ich ja. Ich weiß ja genau, wem ich es gebe. Ich habe quasi keine Streuverluste. Also ich habe den größten Werbeeffekt bei Werbeartikeln, weil die werden ja nicht einfach irgendwie ins anonyme Schwarz geworfen und ich hoffe, der Richtige nimmt sie auf, sondern ich drücke sie sinnbildlich meinem potenziellen Kunden in die Hand. Das heißt, ich habe einen extrem guten Effekt, auch von den Kosten her, mal davon abgesehen. Also wir haben mit in unserer Branche den besten Tausenderpreis, weil wir quasi keine Streuverluste haben.
1000 Menschen zu kontaktieren, kostet dann relativ wenig bei euch.
Genau, wenn du siehst, also wenn man so ein Tütchen Fruchtgummi kostet ein paar Cent und das ist mein Kontaktpreis. Mach das mal mit Online-Marketing, mach das mal mit Fernsehwerbung, mit Kinowerbung, mit Zeitungswerbung, Radiowerbung, wie auch immer. Du hast quasi überall Streuverluste, liegt in der Natur der Sache. Dadurch ist mein Kontaktpreis viel höher und auch die Energie, die dafür verbraucht wird, die muss ja dagegen gerechnet werden. Und wenn man das fair betrachtet, glaube ich, dann sind wir sicherlich nicht die Besten, wenn ich auf die Umweltbilanz schaue, aber auch nicht die Schlechtesten, mit Sicherheit nicht. Von daher muss man es immer relativieren und ich glaube, wenn man das in Bezug setzt auf keine Streuverluste, ich glaube, dann brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Und wie gesagt, wir haben viele Produkte, die halt schon in Papierverpackungen möglich sind. Ob das Dextro Energy ist, ob das Schokolade ist, ob das Bonbons sind und so weiter und so fort. Wir haben schon viele Produkte, die wir rein in Papier verpacken können und die komplett ins Altpapier können. Also ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg, aber ich gebe dir recht, das ist ein Thema, es bewegt uns sehr und wir forschen und entwickeln und auch mit Universitäten und anderen Lieferanten zusammen sind wir stark an diesen Themen dran.
Ich meine, jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, das Werbemittel wird direkt der Person in die Hand gegeben. Ich habe aber jetzt gerade so ein Bild vor den Augen. Ich bin auf einer Messe, ich bin auf einem Straßenfest, ja, wo die Lebensmittel in die Massen geschleudert werden. Am Ende, um dann eine Werbung für eine Handyfirma oder für eine Fluggesellschaft zu bekommen. Also wenn ich da so auf dem Straßenrand sehe und dann knallt mir so ein Bonbon vielleicht auf die Stirn, ist das dann nicht eigentlich eine krasse Lebensmittelverschwendung?
Also wenn es so wäre, wäre ich komplett bei dir. Aber ich glaube, was du gerade beschreibst, ist das Bild vom Karnevalsumzug in Düsseldorf. Dort werden tatsächlich die Süßigkeiten in die Menge geworfen. Das ist fraglich. Auf der anderen Seite werden die auch alle aufgehoben und weggenascht, glaube ich. Also wenn es so wäre, das würden wir auch keinem unserer Kunden empfehlen, quasi irgendwelche Werbemaßnahmen, schon gar nicht Süßigkeiten oder Lebensmittel einfach in die Luft zu werfen und zu hoffen, es trifft den Richtigen, in Anführungsstrichen, sondern die Verteilung erfolgt ja anders. Also entweder habe ich ein Promoter-Team unterwegs, die dir etwas überreichen und du nimmst es oder du nimmst es nicht. Oder, und das ist in der Regel der Fall, wenn du jetzt einen Messestand hast, oder das kann natürlich auch auf dem Straßenfest sein, hast du ja einen Stand. Und am Stand bietest du ja Getränke an, Lebensmittel an, was auch immer du dort anbietest, um gastfreundlich zu sein. Und da kann das genauso eine Tüte Fruchtgummi sein. Und die nimmt natürlich nur derjenige, der sie auch möchte. Also, oder jemanden mitbringen möchte. Das mag auch noch sein. Aber ich glaube nicht, dass jemand bewusst an den Stand geht und steckt sich 5 Tüten ein, um sie dann wegzuschmeißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dieses Thema sehe ich eigentlich gar nicht negativ. Weil man muss auch noch eins sagen, wir haben ja den großen Vorteil, wir produzieren ja auftragsbezogen. Auch der Kunde sagt, ich gehe auf dieses Straßenfest, ich war im letzten Jahr da, ich hatte am Stand, keine Ahnung, 250 Besucher, also bestelle ich mal 300 Tütchen Fruchtgummi, vorsichtshalber, und keine 3000. Und dann bestellt er auch nur so viele, wie er wahrscheinlich am Tag und für sich selbst, für die Nervennahrung braucht. Das heißt, also es wird ja keiner bewusst viel mehr bestellen, als er später auch einsetzen möchte. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dass wir einfach nicht irgendwie produzieren und hoffen, dass es verkauft wird. Das ist ein bisschen das Problem des Handels in der Saison zum Beispiel. In der Weihnachtssaison gibt es ja oftmals Produkte noch sehr, sehr lange im Handel, wo man sich überlegt, wer soll denn das jetzt noch kaufen? Okay, die gehen an Restposten, aber ein Teil sind ja dann auch Retouren, die wieder zurückgehen. Das sind Themen, die haben wir gar nicht, weil unsere Produkte werden, ich glaube, da sind unsere Kunden auch gut genug, abschätzen zu können, wie viel Bedarf sie denn haben. Die werden also auftragsbezogen, bedarfsbezogen bestellt, produziert und verteilt. Also es bleibt auch nichts übrig.
Aber hast du da irgendein Feedback, wie viele der Artikel tatsächlich konsumiert wurden oder wie viele davon nicht einfach entsorgt wurden, weil die zum Beispiel rumliegen?
Also ich habe da kein, also da gibt's da keine Erhebung drüber. Ich wüsste nicht, wie man das erheben wollte. Das sind eher meine persönlichen Erfahrungswerte, wenn ich als Besucher über eine Messe gehe und schaue mir die Stände an, dann sehe ich, dass die Produkte gerade, wenn man so gegen Ende der Messe dann über den Stand läuft, über die Stände läuft, dass da eher leer ist. Also da sind alle Werbeprodukte, die eingesetzt werden, also jetzt nicht nur die Süßigkeiten und die Lebensmittel, sondern auch die Kugelschreiber oder was auch immer sie verteilen. Das neigt sich meist dem Ende. Das zeigt ja auch meistens, dass die meisten Unternehmen sehr vorsichtig agieren. Große Unternehmen, sagen wir mal DAX-Unternehmen, die kaufen natürlich größere Mengen, aber die haben auch unendlich viele Veranstaltungen. Die haben sehr viele Kunden, sehr viele Touchpoints. Und ein kleineres Unternehmen würde, ich glaube, das wäre auch wirtschaftlich unvernünftig. Also das liegt eigentlich auch immer im Sinne des eigenen Unternehmens. Das ist genauso wie wir als Unternehmen nur sehr, sehr, sehr wenig Lebensmittelabfälle haben, weil die kosten Geld. Wir produzieren ja nicht, um Abfälle zu produzieren. Genauso, glaube ich, sind Unternehmer auch verantwortlich genug, nur so viel zu bestellen, wie sie auch wirklich brauchen. Aber es gibt tatsächlich keine statistischen Erhebungen über dieses Thema.
So zusammenfassend vielleicht, aus deiner Sicht, was könnte die Zukunft dieser süßen Werbemittel sein in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Ja, also ich denke, der Trend wird weitergehen in nachhaltigere Verpackungen, als die heute schon möglich sind. Also ich habe viel über Papier gesprochen. Das tue ich natürlich deswegen, weil das ein Bereich ist, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir forschen sehr viel, wir investieren sehr viel, um weitere Produkte in Papier verpacken zu können. Wir haben auch schon erste Erfolge im Bereich Fruchtgummi, die wir in Papier verpacken können, was eigentlich erstmal technisch unlogisch erscheint, aber wir sind da schon sehr, sehr weit. Also das Thema Papierverpackung als nachhaltige Verpackung, und zwar eine reine Papierverpackung, sehen wir. Wir sehen natürlich auch Naturfasern als wichtiges Produkt für Verpackung. Und darüber hinaus liegt es natürlich auch ein bisschen an den Trends, die vom Markt gefordert werden, die man auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel vielleicht erwarten darf. Dort, wenn ich ehrlich bin, haben wir bisher relativ wenig gesehen, was uns ja beflügeln würde, in diese Richtung auch etwas zu entwickeln. Da sind wir tatsächlich in unserer Branche eher die Trendsetter, weil wir dieses Thema Nachhaltigkeit als extrem wichtig empfinden und als Werbebotschaft, der für unsere Kunden extrem wichtig ist, dass sie auch ihren Kunden, wenn sie das Produkt dann verteilen, auch ein gutes Gefühl vermitteln können. Deswegen sind wir auch ja so stark selbst daran interessiert. Also um deine Frage kurz zu beantworten, ich glaube, nachhaltige Verpackung, da ist noch Luft nach oben, da geht noch mehr als heute schon möglich. Da sind wir stark dabei und ich glaube, das ist die Zukunft. Also ich glaube, was man definitiv sagen kann, ich habe es vorhin schon angesprochen, vegane Produkte ist für mich nicht nur ein Trend, sondern vegane Produkte ist tatsächlich eine echte Bewegung, die auch etabliert ist. Das nehmen wir sehr, sehr stark wahr und entwickeln und forschen in diesem Bereich sehr, sehr stark und haben schon ein sehr, sehr großes Produktportfolio und auch die Volumen, die wir vegan auf den Markt bringen, sind sehr hoch. Ich glaube, das wird weitergehen. In anderen Produktsegmenten wie Schokolade haben wir es auch schon versucht mit veganer Schokolade. Das war nicht erfolgreich, ist vom Markt noch nicht gelernt. Also ich glaube, im Bereich der süßen Werbung, der allgemeine Trend ist, noch kleinere Bestellmengen dafür öfter bestellen. Das heißt, wir müssen uns weiterhin darauf vorbereiten, dass wir noch flexibler werden. Wir haben alle Prozesse digitalisiert. Wir optimieren unsere Produktionsprozesse so, dass die Kunden in der Lage sind, nicht wie man das früher kannte, also früher war es wirklich so, da wurde dann gefühlt tonnenweise bestellt. Das ist heute nicht mehr so und finde ich auch sehr gut, weil haben wir wieder das Thema Nachhaltigkeit und Verschwendung von Lebensmitteln. Dem wirken wir entgegen, indem wir halt die Mengen, die Bestellmengen pro Order wirklich reduzieren können, schneller werden. Und das sind die Trends, die ich tatsächlich sehe. Wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Industrie unterwegs. Marketingentscheider sind gewohnt, sie drücken aufs Knöpfchen und haben dann ihr Online-Marketing fertig. Und das Gleiche erwarten sie natürlich auch von anderen Werbemöglichkeiten wie der haptischen Kommunikation. Und demgegenüber sind wir sehr gut aufgestellt. Ansonsten ist das Thema der Internationalisierung für uns super spannend. Wir sind europaweit aktiv und wollen uns da halt auch noch den Wünschen unserer europäischen Kunden noch weiter öffnen, sprich auch dem noch weitere Produkte entwickeln, die in anderen Regionen kultureller Art im Bereich Lebensmittel interessanter sind.
Es wird ja in verschiedenen Regionen auch anders genascht. Ist jetzt Regionalität vielleicht auch ein Zukunftstrend? Das ist ein Thema, was ja immer wieder aufpoppt. Bei einem Gummibärchen ja wahrscheinlich nicht oder bei einem Fruchtgummi. Oder schon?
Tatsächlich ist das auch bei den Gummibärchen und bei den Fruchtgummi ein großes Thema. Also wir haben schon mal allein innerhalb Deutschlands natürlich die üblichen Trends. Man kennt es ein bisschen vom Lakritz. Übrigens, wir stellen auch Lakritz her. Werden in Norddeutschland geliebt. Und umso nördlicher wir kommen, umso salziger und stärker müssen sie sein. Wir haben ja sehr viele Kunden in den skandinavischen Ländern, die lachen über unsere Lakritz. Also für die haben wir jetzt eigene Lakritz entwickelt, die skandinavisch ist. Die will aber in Süddeutschland niemand essen, selbstverständlich. Und so geht es natürlich weiter, wenn ich mal Richtung Frankreich schaue. Wir sind ja hier an der französischen Grenze. Die Ess-, insbesondere auch die Naschkultur, ist in Frankreich komplett anders als in Deutschland. Man nascht nicht abends auf dem Sofa so nebenbei, sondern viel bewusster und auch teilweise zu anderen Uhrzeiten, andere Produkte. Ist sehr, sehr spannend und das ist auch für uns noch ein Thema, dem wir uns öffnen möchten in Zukunft, dass wir einfach besser verstehen, wie der Bedarf unserer europäischen Kunden ist. Momentan sind wir da wirklich noch nicht flexibel genug. Wir versuchen immer noch so mit dem deutschsprachigen Sortiment, das wir haben, das sehr gut in Österreich, Deutschland, der Schweiz funktioniert, auch unsere europäischen Kunden glücklich zu machen. Aber wir lernen immer mehr dazu und wollen uns auch diesen Bedürfnissen in Zukunft anpassen. Und tatsächlich in Frankreich, da gibt es eine schöne Anekdote, vor 10 Jahren kannte man in Frankreich den Adventskalender noch gar nicht. Und deswegen haben wir auch noch vor 10 Jahren, glaube ich, nicht einen Adventskalender nach Frankreich verkauft. Mittlerweile machen wir nennenswerte Umsätze mit Adventskalendern in Frankreich, weil das einfach ein Thema ist, das kulturell importiert wurde. Genauso wie wir in Deutschland Halloween importiert haben aus anderen Regionen, gibt es jetzt tatsächlich in Frankreich, insbesondere jetzt hier in der Grenzregion im Elsass, gibt es Adventskalender, auch im Einzelhandel zu kaufen, gab es vor 10 Jahren noch gar nicht. Und das sind natürlich Trends, die kommen uns entgegen, aber es gibt auch andere Trends, da müssen wir uns sozusagen bewegen. Müssen schauen, wie machen wir einen Kunden in Spanien, in Frankreich, in England, in Holland, in Belgien, wie machen wir die glücklich? Also welche Produkte möchte man, welche Verpackungseinheiten möchte man, zu welchen Gelegenheiten übergibt man diese Produkte, und da müssen wir noch viel lernen.
Aber das ist natürlich Regionalität, so wie du sie jetzt beschreibst, geht natürlich sehr stark auf die Konsumenten, Konsumentinnen ein, beziehungsweise also was sie essen wollen. Meine Frage zielt aber auch so in Richtung auf die Zutaten ab. Also wäre es vorstellbar, auch zu sagen, ich habe jetzt einen Lavendel in dem Lavendelbärchen aus der Provence und das verkaufe ich dann nur in der Provence zum Beispiel. Oder habe ich eine Kräuteressenz aus dem Schwarzwald und die habe ich dann nur in den Schwarzwälder Gummibärchen. Gibt es sowas? Also, ist das ein Trend?
Ob es ein Trend ist, kann ich gar nicht abschließend beantworten. Also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, über Trends zu sprechen. Was ich aber sehe, wir haben diesen Bedarf, zumindest gewisse Rezepturen und Geschmacksrichtungen nur in einzelnen Regionen zu haben. Also wir haben für Frankreich tatsächlich das Thema Lavender kam dort sehr gut an. Und wir haben für Frankreich jetzt ein Produkt weiterentwickelt, das es in Deutschland gar nicht zu kaufen gibt. Auch basierend auf dieser Rezeptur, wir haben sie leicht angepasst für den französischen Markt, aber wir gehen jetzt nicht so weit, dass wir die Aromen jetzt quasi aus der Provence einkaufen. Dafür sind die Mengen, die wir ja produzieren, viel zu klein, muss man fairerweise sagen. Wir sind ja kein Massenhersteller. Und wenn wir jetzt versuchen würden, auch noch in der Region die Rohstoffe zu kaufen, wäre sehr, sehr schwierig, weil wir leben ja davon, dass wir halt gute Rohstofflieferanten haben, gerade im Bereich der Aromen, die uns die Produkte in der entsprechenden guten Qualität, idealerweise Bioqualität zur Verfügung stellen. Und da gibt es leider nicht so viele, die auch dann aus der Provence genau dieses Aroma bereitstellen. Also das ist unrealistisch noch, liegt aber nicht an uns, sondern an der Verfügbarkeit im Markt. Aber genau das sind die Themen, die wir jetzt aufgreifen. Immer mehr. Wie gesagt, Beispiel Skandinavien mit Lakritz, die hat es richtig in sich. Oder halt für Frankreich eigene Rezepturen, die in Deutschland überhaupt keiner nachfragen würde.
Das heißt, wir könnten eigentlich mal gemeinsam eine Lakritz-Verkostung machen von Nord nach Süd und hätten dann verschiedene Geschmacks-Lakritz-Profile.
Definitiv.
Das ginge.
Das geht,
ja. Da kann ich mir jetzt richtig vorstellen, Peter, zwar nicht den ganzen Monat, aber mal vielleicht einen Tag lang, ausschließlich Werbeartikel zu essen und mich dadurch dein Sortiment zu futtern, wäre ja vielleicht auch ein witziger Wetteinsatz. Ne? Wenn ich die Wette verliere, dann gibt es 24 Stunden lang nur Gummibärchen und Knusperkugeln aus der Werbetüte. absolut spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Peter. Siehst, ich bin sehr inspiriert und ich danke dir für die tollen Einblicke und ich freue mich schon, wenn wir uns ja recht bald wiedersehen.
Danke, lieber Stefan. Hat viel Spaß gemacht. Und ich danke dir vielmals für die Einladung zu deinem Podcast. War für mich auch eine tolle Erfahrung. Dankeschön.
Das war's für heute von Food Fact. Ich hoffe, du hast ein paar neue Facts über Gummibärchen und Co. mitnehmen können. Und vielleicht geht's dir ja wie mir, denn ich werde vermutlich jetzt bei jedem Hotelbesuch, bei jedem Messebesuch an dieses Gespräch denken müssen. Kritisch betrachtet, ich glaube, das war heute ganz schön viel Werbung für süße Werbung und das alles in einem werbefreien Podcast. Daher, kritisch konstruktive, aber natürlich auch positive Nachrichten zu dieser Folge sind sehr willkommen. Gerne auf unserem Instagram-Kanal foodfact-podcast. Und natürlich besonders spannend für mich, postet gerne, ob ihr zu den Gummibärchen-Fans gehört oder zur Fraktion Ich nehme lieber den Kugelschreiber. Baba und Servus bis zum nächsten Mal. Thank you.